Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees. Ich begrüße Sie an diesem Sonntag mit unserem Buch der Woche über Becky Chambers. Sie gehört zu den jungen Science-Fiction-Autorinnen, deren Romane mit den herkömmlichen Motiven und Mustern der Science-Fiction-Literatur spielen. In ihrem neuen Doppelroman, ein Psalm für die Wildschweifenden und ein Gebet für die achtsam Schreitenden, schickt sie einen ungewöhnlichen Helden auf den Weg, einen Teemönch. Hartmut Kasper hat den fantastischen Reisebericht als unser Buch der Woche gelesen.
Rebecca Marie, kurz Becky Chambers, wurde im Jahr 1985 in Kalifornien geboren, wo sie heute mit ihrer Frau lebt. Sie ist eine mittlerweile hochdekorierte und viel diskutierte Science-Fiction-Autorin. Und wenn jemals jemandem der Hang zu fantastischen Weltraum- und Zukunftsgeschichten in die Wiege gelegt worden ist, dann ihr, der Tochter einer Astrobiologin und eines Luft- und Raumfahrttechnikers. Ihren Debütroman »The Long Way to a Small Angry Planet«, deutsch »Der lange Weg zu einem kleinen, zornigen Planeten«, finanzierte sie im Jahr 2012 noch über ein sogenanntes »Crowdfunding«, eine Art Subskription im digitalen Zeitalter. Mit dem zur Verfügung gestellten Geld publizierte sie ihr Werk 2014 im Eigenverlag. Science Fiction, so mögen sich manche Verächter des Genres erinnern, besteht ja überwiegend in der Erzählung davon, wie ein wackerer Raumschiffskapitän misanthropischen Aliens entgegentritt, gerne mit Lichtgeschwindigkeit, wollen diese doch erfahrungsgemäß nichts lieber, als der Menschheit den Garaus zu machen. Oder davon, wie es tapferen Widerständlern gelingt, herrschsüchtige künstliche Intelligenzen in ihre Schranken zu weisen. Oder sie handelt davon, festzustellen, wer von uns Leuten auf der Raumstation ein fieser Gestaltwandler ist, der sich als Mensch bloß maskiert hat. Von all dem erzählt Becky Chambers in den beiden kurzen zusammenhängenden Romanen nichts. Die Geschichte ist vielmehr die: Auf dem Mond Panga, dem sattgrünen Trabanten des Gasriesen Motan, lebt Geschwister Dex, von Beruf und Berufung, eigentlich ein Gartenmönch. Hier braucht es ein Wort zur Übersetzung von Karin Will. Die sieht sich nämlich vor eine besondere Herausforderung gestellt. Dex, die Hauptfigur, ist geschlechtlich nicht eindeutig festgelegt. Im Original wird sie als Sibling Dex angesprochen und Sibling, Geschwister, meint eine Mehrzahl. Konsequent wird im englischsprachigen Original für Dex auch nie das Pronomen he oder she, er oder sie, verwendet. Chambers setzt stattdessen für Sibling die dritte Person Plural, they. Im Deutschen entsteht das Problem, dass they mit sie zu übersetzen wäre, Dex damit rein weiblich erschiene. Die Übersetzerin hat deswegen ein neues Pronomen und seine Ableitung erfunden. Nicht er oder sie, sondern eine Mischform, sehr. Nicht sein oder ihr, sondern sir. Nicht ihm oder ihr, sondern sim. Eine pronominale Utopie, die sich, womöglich nach anfänglichem Stutzen, bald erstaunlich widerstandslos liest. Seit langem lebt Geschwister Dex, 29 Jahre alt, in der Stadt, der einzigen, auf dem Mond.
Geschwister Dex hatte sie so satt. Am Anfang Sirs Dranges, sie zu verlassen, stand die Vorstellung von Grillengesang. Dex hätte nicht sagen können, woher Sir Verbundenheit mit den Grillen kam. Vielleicht war es ein Film, den Sir gesehen hatte. Sir hatte nie irgendwo gelebt, wo Grillen zirpten. Doch nachdem Sim ihr Fehlen in der Geräuschkulisse der Stadt einmal bewusst geworden war, ließ es sich nicht mehr ausblenden.
Geschwister Dex, von grillenhafter Sehnsucht getrieben, möchte ihren Garten Garten sein lassen, hinaus in die Welt und dort Teedienst verrichten. Das heißt, Dex will mit einer Art ambulanter Teestube übers Land ziehen, den Menschen Tee aufbrühen und einschenken, und zwar den passenden Tee, und ihren alltäglichen Sorgen zuhören. Das Fahrzeug ist ein sogenanntes Ochsenbike mit angehängtem Ein-Personen-Wohnwagen.
Zweistöckig, mit klobigen Rädern, bereit für das Abenteuer. Ein Vehikel, das sowohl praktisch als auch von einladender Ästhetik war. Die Außenseite des Wagens schmückte ein Gemälde mit unverkennbar klösterlicher Symbolik. Es war eine große Darstellung von Aleis Bär, wohlgenährt und entspannt vor dem Hintergrund einer Blumenwiese.
Sommerwiese mit satten, göttlichen Bären, E-Bikes auf Himmelskörpern, Mönchtum und Teezeremonie. Ist das noch Science-Fiction? Erinnern wir uns, als das legendäre und epochemachende Raumschiff Enterprise anno 1966 an den Start ging, verkündete im Prolog Captain Kirk:
Der Weltraum, die letzte Grenze. Dies sind die Reisen des Raumschiffs Enterprise. Seine 5-Jahres-Mission? Fremde, neue Welten zu erkunden, neues Leben zu entdecken und neue Zivilisationen. Und mutig dorthin zu gehen, wo noch kein Mann gewesen ist. Also, to boldly go where no man has gone before.
Hier haben wir etwas wie ein Urbild der Männer- und technikorientierten Science-Fiction. Kantige Kapitäne, die mutig in die schwarze, sternengesprenkelte Leere schauen, dann wie Captain Picard den Zeigefinger in weite Ferne richten und befehlen, engage, in der deutschen Version Energie. Wozu weder Kirk noch Picard noch einer ihrer Berufskollegen jemals in eine Pedale treten musste. Geschwister Dex hat ein anderes, ein alles andere als interstellares Ziel.
In der Mitte des Dorfes lag Dex' Ziel, der Marktplatz. Auf dem Platz standen alle möglichen Händler und boten ihre Waren feil. Von unzähligen ländlichen Genüssen konntest du dich hier verführen lassen. Wein, Brot, Honig, Rohwolle, gefärbtes Garn, frische Blumensträuße, gesprenkelte Eier in ausgepolsterten Kissen, festliche Kuchen, Saatgut zum Tauschen, Tragekörbe, Probierhäppchen, Kräuter. Einfach alles.
Dex deckt sich ein und serviert Tee. Nach 2 Jahren Teedienst ist Dex der beste Teemönch auf Panga. Dex kocht auf, gießt ein, hört zu. Aber Grillen, die er doch endlich hatte hören wollen, Fehlanzeige. Becky Chambers Roman ist etwas wie eine Anti-Dystopie. Die Menschen auf dem Mond, von dessen Lage wir nichts erfahren, ebenso wenig wie davon, ob wir es bei diesen Menschen mit unseresgleichen zu tun haben oder anderen. Diese Menschen also und ihre Zivilisation standen vor langer Zeit vor einem allumfassenden ökologischen Kollaps. Die Technik war weit fortgeschritten. Man hatte Roboter in Mengen gebaut, die alle tägliche Arbeit abnahmen. Dann erwachten diese Maschinenwesen zu Bewusstsein. Sie trennten sich durchaus einvernehmlich von der Menschheit und zogen in die Wildnis. Die Menschen, alleingelassen, gingen jedoch nicht unter. Sie bekamen die Lage in den Griff, balancierten ihre Existenzform mit und in den Grenzen der Natur aus. Wie auch immer. Die Apokalypse wurde abgewendet, die Welt wieder heil. Hochmoderne Computer? Ja, in Maßen. Geld? Nein, danke. Leben? Achtsam wie in einem Naturschutztraum. Die abgewendete Katastrophe, die Art und Weise der Abwendung, der Rede nicht wert. Als Nebensache abgetan mit einem erzählerischen Schulterzucken. Seit langen Jahren schon gehen Mensch und Roboterheit auf diesem Mond getrennte Wege. Die Menschen haben mit der Natur des Trabanten ihren Frieden gemacht. Mit ihren nicht nur von den Mönchen und Nonnen verehrten asiatisch und zugleich kindlich anmutenden Gottheiten, ja sogar mit sich selbst. Man bleibt meist daheim, lebt in weit verzweigten, kunterbunten Familien, in denen selbst die Mitglieder gelegentlich den Überblick verlieren, wer mit wem seit wann und wie und in welchem Verwandtschaftsgrad in Beziehung steht. Man geht seiner Wege. Und von denen weicht man selten ab. Abseits dieser Wege in der Wildnis existieren wilde Tiere, Dornenbären, giftige Pflanzen und die Roboter. Was die Maschinenwesen dort tun und treiben? Niemand weiß es. Eines schönen Tages, und die meisten Tage auf dem idyllischen Mond Panga sind schön, radelt Geschwister Dex dahin, als unverhofft ein Roboter aus dem Wald tritt und Dex entgegen. Die bis dahin Gebirgsbach gleich dahin plätschernde Erzählung nimmt Fahrt auf. Der Roboter stellt sich vor als, ach, es ist im Original zu schön, um es nicht zu zitieren, als Splendid Speckled Moscap, als großartig gesprenkelter Moscap, ein Moscap ist, man möge mir diese pilzkundliche Notiz verzeihen, ein Heftelnabeling aus der Ordnung der Boston-Scheiblingsartigen. Wie und warum es einen solchen Pilz auf den fernen Himmelskörper verschlagen haben soll, wird nicht erklärt. Überhaupt scheint die Biosphäre Pangas eine weitgehend harmonische Mixtur zu sein aus irdischen und exolunaren Lebewesen. Die Übersetzerin Karin Will hat den Namen des Roboters Moscap treffend mit der Bezeichnung goldgefleckter Helmling ins Deutsche geschmuggelt. Roboter pflegen sich nämlich, wie Dex erfährt, nach dem zu bezeichnen, was sie im Augenblick ihrer Bewusstwerdung zuerst gesehen haben. Also heißen sie beispielsweise goldgefleckter Helmling, zwei Füchse oder schwarz marmorierter Frostfrosch. Letzterer, erzählt der Roboter, sei
sowas wie eine Legende. Seit 35 Jahren sitzt er in einer Höhle, beobachtet Stalagmiten beim Wachsen und hat nicht vor, etwas anderes zu tun. Wie viele andere Roboter auch. Nicht alle von uns wünschen sich die Gesellschaft unseresgleichen und keiner von uns hält einen Tagesablauf ein, den Menschen als angenehm empfinden würden.
Helmling aber ist anders. Er findet Stalagmiten wenig unterhaltsam und ist eher anthropophil. Der Roboter fragt Dex:
Was brauchst du und wie kann ich dir dabei behilflich sein?
Helmling ist nämlich Kundschafter.
Ich bin hier, um nachzusehen, wie es den Menschen während unserer Abwesenheit ergangen ist.
Man kann roboterseits sich an die Menschen und ihre Eigenarten kaum mehr erinnern. Vor 200 Jahren wurde die Trennung vollzogen, deswegen ruft fast alles, was Dex sagt, isst oder tut, bei Helmling wahre Begeisterung hervor. Kochen? Faszinierend. Sitzen? Nie versucht. Wie aufregend. Ein Straßenschild? Was für eine Idee.
Sieh dir das an. Helmling lief vor dem Ochsenbike her. Er blieb vor dem Schild stehen und stemmte die Scharnierhände in die mattsilbernen Hüften. Ich habe noch nie ein so gut lesbares Schild gesehen. Und es glänzt.
Die Begegnung ist alles andere als konfrontativ. Die Roboter werden nicht kommen, um sich zu den neuen Herren der Mondwelt aufzuschwingen. Sie wollen nur wissen, ob sie den Menschen behilflich sein können. Dex erklärt sich bereit, Helmling durch die mondene Menschenwelt zu führen. Zu Ruinen und zu Dörfern, zum Gut ihrer eigenen und ziemlich aus den Fugen geratenen Großfamilie, am Ende auch in die eine und einzige Stadt, aus der Geschwister Dex, der Grillen wegen, vor Jahren geflohen ist. Die sozialen Medien des Mondes sorgen dafür, dass Dex und Helmling bald zu einiger Prominenz kommen. Man erwartet das seltsame Paar, bereitet den beiden begeisterte Empfänge. Man macht dem Roboter kleine Geschenke, der das Konzept Besitztum ebenso interessiert wie amüsiert zur Kenntnis nimmt. Und Helmling staunt, was es alles zu sehen, zu lernen und zu begreifen gibt in der Menschenwelt. Was man alles voneinander nicht weiß.
Was ist das Hellste, was du je betrachtet hast? Die Sonne natürlich, sagte Helmling. Gibt es etwas Helleres? Dex zog eine Augenbraue hoch. Du kannst direkt in die Sonne schauen? Helmling schien genauso überrascht zu sein wie Dex. Du etwa nicht? Oh, das ist wirklich bedauerlich. Es tut mir sehr leid.
Dex und der Roboter wandern miteinander, staunen übereinander, diskutieren. Sie reden über Gott und die Welt, Leben und Sterben, Ameisen und Angeln. Wie und warum eigentlich Dex Teemönch geworden ist?
Es ist, als müsste ich mehr tun, als hätte ich die Pflicht, mehr zu tun. Warum? Fragte Helmling. Weil ich etwas gut kann, sagte Dex. Ich kann etwas gut, was anderen Menschen hilft. Wenn ich jetzt einfach sage, schönen Dank auch, aber ich haue ab und gehe in den Wald, wäre das etwa fair? Das fühlt sich vollkommen falsch an. Ich wäre ein Blutsauger, wenn ich das täte. Helmling schien verwirrt. Was ist so schlimm daran, ein Blutsauger zu sein? Du weißt, was ich meine, sagte Dex. Nein, sagte Helmling. Dex seufzte.
Am Ende ist die Stadt nah, ihr Ziel. Aber beide scheuen davor, zurück anzukommen. Das nämlich wäre das Ende ihrer Reise. Und Helmling hat längst verstanden, was die Menschen wirklich brauchen. Eigentlich nichts. Ein frisch aufgebrühten Tee hin und wieder, die Gesellschaft eines wissbegierigen Roboters und, mag sein, die Befreiung von der Vorstellung, eine Bestimmung zu haben oder haben zu sollen. Endlich. Und das ist ein Happy End. Hört Geschwister Dex, wonach Sayre sich so lang gesehnt hat, die Grillen zirpen. Der Roman ist nicht zuletzt ein Pandemiewerk. Beide Teile entstehen in dieser Zeit der Abgeschlossenheiten, des auf sich selbst Zurückgeworfenseins. Vor diesem Hintergrund hat das im Titel annoncierte wilde Schweifen den Beigeschmack von Ausbruch und Befreiung. Gefragt, was ihre Inspirationen für die beiden Romane gewesen seien, antwortet Becky Chambers am 15. Juli 2021 in einem Interview:
So viele Dinge sind in den Psalm eingegangen. Eine lebenslange Liebe für Roboter, verblassender Katholizismus, lange Reisen mit meiner Frau, eine Schwäche für Tee, Bauernhöfe, Häusern auf Pfählen, Käfer, begrünte Dächer und überwucherte Bauwerke. Die Lust, etwas zu schreiben, das einer erwachsenen Leserschaft pure Behaglichkeit vermittelt.
Erlebt diese erwachsene Leserschaft hier die Verauenlandisierung der Science-Fiction? Ist behagliche Schrittgeschwindigkeit das neue Tempo der Utopie deutlich langsamer als das Licht? Ist das nichts als die heile Welt im Weltall? Ist hier alles zu vernünftig, um visionär zu sein? Mangelt es an bedrohlichen Szenarien, den bewährten Bark-Eyed-Monstern, den eroberungswütigen Aliens, an heimtückischen Formwandlern? Sind nicht alle hier aufgeführten Verfremdungseffekte, diese Betrachtung des Menschlichen, seiner Straßenschilder, Sexualität und anderer Sonderbarkeiten nicht altbekannte Verfahren, Kippfiguren, wie man sie schon aus TV-Serien wie Alf oder Morg vom Ork kennt? Streift die Harmlosigkeit der Handlung, die Unversehrtheit von Mensch und Natur, die hier zu bestaunen ist, diese Erzählung, die auch noch als Psalm und Gebet tituliert wird, nicht gelegentlich den Kitsch? Ja, mag sein, gelegentlich. Aber man nimmt es diesem leichtherzigen, damit wie aus der Zeit gefallenen Roman nicht übel. Man hat Utopien wie diese als Hope-Punk bezeichnet, als Hoffnungspunk, und das Konzept der sich nicht unbedingt sexuell aneinander bindenden, aber findenden Figuren, das der Found Family. Im Gespräch mit Melanie Wilutzki sagt Chambers am 20.07.2022:
Für die große Mehrheit von uns ist die Found Family lebenswichtig. Es ist unwichtig, ob du mit den Menschen, die dich umgeben, verwandt bist. Manchmal ist die Beziehung zu denjenigen, mit denen du die Gene teilst, sehr eng, aber manchmal auch nicht. Was zählt, ist, dass sie dir ein Gefühl von Sicherheit und Vollständigkeit in einem chaotischen Universum gibt.
Und wo könnte man sich sicherer fühlen als im Ochsenbike auf fantasierten Monden unterwegs mit dem Roboter seines Lebens?
Soweit der Reisebericht über die Fahrten und Abenteuer eines Tee-Dienstleisters im utopischen Irgendwo. Becky Chambers Doppelroman, ein Psalm für die wild schweifenden, Dex und Helmling 1, und ein Gebet für die achtsam schreitenden, Dex und Helmling 2, übersetzt von Karin Will, erscheint im Carcosa Verlag Wittenberge. Der erste Teil umfasst 188, der zweite 182 Seiten. Beide Bände kosten je 18 Euro. Hier geht es gleich weiter mit Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.